ich heiße dich heute herzlichst auf meinem Podcast Neue Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische, experimentelle Musik. Ich improvisiere, ich mache Musiktheater. Und wenn du noch mehr über mich wissen möchtest, schau auf meine Webseite www.iridekurka.de. Dort hast du auch die Möglichkeit, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren und dann erfährst du alles, was ich so mache. Und das ist ja einiges. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue Musik. Ich spreche mit dir über die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus dieser Welt näher. Und das liegt mir besonders am Herzen. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Musiker und Kurator Michael von Hinzenstern, den ich tatsächlich 2017 in Weimar persönlich kennengelernt habe. Ich habe dort auch in seiner Konzertreihe gesungen, ein fantastisches Werk mit dem Künstler Bernd Bleffert. Und ja, wie das dann so ist, wenn man dann auch ein bisschen Zeit miteinander verbringt, mal hier und da schnackt, hat Michael so viel Spannendes erzählt, wie das so in Weimar war, vor allem auch vor so ein paar Jahrzehnten, als Weimar ja noch in der DDR war. Und ich fand das damals schon super, super spannend. Mich berührt es auch persönlich, das werde ich euch gleich in dem Interview auch verraten. Und Michael hat sich die Mühe gemacht, ein wunderbares Buch zu veröffentlichen über das Ensemble, in dem er seit über 40 Jahren aktiv ist. Und dieses Buch ist einfach fantastisch. Es ist Zeitgeschichte. Mehr möchte ich erstmal gar nicht verraten, denn wir sprechen darüber sehr ausführlich gleich in dem Gespräch. Also nun das Interview für euch mit Michael von Hinzenstern. Hallo lieber Michael von Hinzenstern. Herzlich willkommen in meinem Podcast heute.
Ja, ich freue mich und bin sehr gespannt.
Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen, diesmal tatsächlich online. Wir sind uns 2017 mal begegnet, denn ich durfte ein wunderbares Stück von dem Künstler Bernd Bleffert in eurem Festival präsentieren. Und da hast du mir auch schon so einiges erzählt, was ich super spannend fand, worüber wir heute auch viel reden werden. Und ich werde vielleicht dann auch sagen, warum oder mich das auch so bewegt. Aber als erstes möchte ich wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen?
Das war ein Prozess, der relativ früh begonnen hat. Mein Bruder Matthias, Violoncellist, lange als Orchestermusiker tätig, hat zunächst Klavier gelernt. Ich habe zunächst Geige gelernt. Mein Bruder ist 3 Jahre älter und wir haben von Anfang an viel zusammen musiziert. Und dabei sind wir sehr schnell auf Entdeckungsreise gegangen, was den musikalischen Bereich ab 20. Jahrhundert betrifft. Und da sind wir, wie das vielleicht typisch gewesen sein mag, in der DDR auf die russischen Komponisten gestoßen. Prokofjew, Schostakowitsch, Katschatourian. Und mich hat besonders zunächst Sergei Prokofjew begeistert. Und dann ging der Weg weiter von Prokofjew, den Russen, zur zweiten Wiener Schule. Und da hatte ich ein Konzertbuch aus der DDR, wo diese Art Musik als spätbürgerlich dekadent diffamiert wurde, zum Teil auch von namhaften Autoren. Und man hat lange Zeit gebraucht, bis man die Zwölftonmusik akzeptiert hat. Das war aber vor allem eine ideologische Frage. Und man stand natürlich den Bestrebungen der neuen Musik, wie sie seit 1945 in Westdeutschland und in Darmstadt waren, total ablehnend gegenüber. Und da ich von Geburt an ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte, habe ich mich sehr früh entschlossen, für diese Art Musik einzutreten. Also vor allem für Schönberg, aber auch für Webern und Berg. Und mein Bruder und ich haben gemeinsam die Nachtprogramme verschlungen. Ich kann mich auch erinnern, als wir als Kinder noch in den Kühlungsborn zu einer Kur waren, dass wir da nachts mit dem Kofferradio ÖR1 gehört haben und waren ganz glücklich, dass wir ein Stück von Schönberg eingefangen hatten und so weiter. Es war also eine gewisse Faszination da und Neugier. Und dann war es auch möglich, ab und zu mal eine Schallplatte zu ergattern, wo die Stücke drauf waren. Und wir haben uns also durchs Hören angenähert und dann haben wir natürlich auch versucht, Partituren zu bekommen. Und mich interessierte auch schon als Jungkomponisten von 12 Jahren das Buch von Josef Ruffer, die Komposition mit 12 aufeinander bezogenen Tönen. Und das Verrückte war dabei, dass ich damals, also weil ich nicht glaube, dass was nicht geht, was nicht gehen darf, habe damals mit der Schreibmaschine an den VEB Export und Import in Leipzig geschrieben und habe mitgeteilt, dass ich dieses Buch im Musikalienhandel der DDR nicht erhalten kann und bitte um eine Einfuhr für Devisen, also für Valutamittel. Und da kam zunächst eine ablehnende Antwort, das wäre im Programm nicht vorgesehen, Einzelbücher in die DDR einzuführen. Und dann habe ich nochmal nachgelegt und am Ende dieses Prozesses hatte ich das Buch zweimal und konnte sogar ein Exemplar meinem Geigenlehrer, der auch komponierte, überreichen.
Wow. Genau, du erwähnst es ja, ne? Du bist so in der früheren DDR groß geworden und hast da sehr viel bewegt, was du mir eben auch 2017 erzählt hast. Und mich bewegt es auch sehr auf eine Art, weil meine Eltern sind aus Prag und die sind 69 dann nach Deutschland geflohen. Ich bin hier aufgewachsen und es lange Zeit war für mich diese Teilung mit West und Ost gar nicht so präsent. Ich glaube, meine Eltern haben das vielleicht auch versucht, so ein bisschen von mir fernzuhalten, sagen wir es mal so. Außer dass das halt sehr auffällig war und das habe ich auch nicht ganz als Kind verstanden. Meine Eltern hatten immer Sorge, dass irgendwas passieren könnte, dass sie zurück müssen oder man sie irgendwie holt oder man uns verschleppt oder was weiß ich. Das heißt, ich durfte auch nie in irgendeines dieser Länder reisen. Das war schon irgendwie komisch, auch Verwandte eben in Prag zu haben, aber die nie zu sehen. Ich habe viele Verwandte nie kennengelernt. Eine Zeit lang haben sie dann die eine Oma mal rausgelassen. Die hat uns dann besucht. Und insofern bewegt mich das immer sehr. Also auch wenn jedes Land, was diese Prägung hatte, auch eine ganz eigene Geschichte hat und eine eigene Färbung. Und dann auch mitzubekommen, oder was du mir damals schon erzählt hast, was du da alles bewirkt hast. Also gerade auch mit der Musik und mit wem du dann gearbeitet hast und wen du dann auch quasi zu euch geholt hast, das fand ich unglaublich beeindruckend. Also, weil man ja manchmal auch so denkt bei solchen Systemen, da geht doch dann nichts mehr. Aber es ist dann auch immer wieder spannend, wie dann trotzdem sich diese Wege finden oder wie kraftvoll dann Musik ist oder wie kraftvoll es ist, wenn ich dann wirklich, wie du sagst, unbedingt was will und denke mir, geht nicht, gibt's nicht. Und da jetzt auch zu sagen, ne, also ihr seid ja trotzdem irgendwie an die Musik gekommen, ihr seid an die Noten gekommen, obwohl es vielleicht nicht unbedingt gewollt war. Und vielleicht magst du da was zu sagen.
Ja, also natürlich macht einen so eine Diktatur erfindungsreich. Also man versucht immer Schleichwege zu finden und es war eben auch in der schlimmen Phase bis in die 70er Jahre hinein so, dass man sich fast nichts schicken lassen konnte an Büchern und Schallplatten. Das wurde abgefangen und zurückgeschickt und das überlag der Willkür einiger Zollbeamter oder Stasi-Beamter und manchmal sind auch Bücher verschwunden und dann plötzlich nach einem halben Jahr doch noch zu mir gelangt. Also da habe ich alles durchgelebt und ich hatte zum Glück einen Vater, der war Theologe, Kirchenhistoriker und Redakteur einer Kirchenzeitung, der durfte ab und zu mal in den Westen fahren und den habe ich dann als meinen ersten Briefboten benutzt und ich hatte so ein unheimliches Interesse an Karlheinz Stockhausen bekommen, nachdem ich sein Werk Telemusik aus dem Jahr 1966 gehört hatte, was er in Japan komponiert hat. Das hat für mich so ein ganz großes Klickerlebnis ausgelöst. Ich wollte mit diesen Menschen in Kontakt kommen. Das war also fast eine magische Anziehungskraft, die mich da getrieben hat. Ich hatte ihm mehrfach geschrieben, hatte keine Adresse. Das war ja nicht so einfach wie heute, dass man mal ins Netz geht, sondern ja, man hatte kein Adressbuch von Westdeutschland. Ich habe das an den WDR Köln geschickt. Das kam natürlich nie an. Und dann, als mein Vater 1970 auf einer Reise war, da habe ich ihm einen Brief mitgegeben und er hat dann noch einen Begleitbrief selber geschrieben an Stockhausen. Und da kam die erste Antwort. Das werde ich nie vergessen. Das war am 22. Oktober 1970, da war ich 14 Jahre alt, und da kam Stockhausen von der Uraufführung seines Stückes Mantra, gerade aus Donaueschingen, und schrieb: Ich bin unendlich dankbar für diese Musik, die so ganz anders schwingt. Und da meinte er natürlich vor allem die Klavierklangbearbeitung mit Live-Elektronik, und das ist ja auch ein sehr volles Stück, aber es ist auch ein interessantes Stück, nachdem er gerade diese Phase intuitiver Musik durchlebt hatte, war das erst wieder determiniert durchkonstruierte Werk, das er geschrieben hat. Er hat sich ja zwischen den verschiedenen Polen hin und her bewegt und wollte am liebsten alles gleichzeitig haben in seiner Musik. Und ja, das war also sozusagen der Urknall. Dann ist die Korrespondenz über 37 Jahre nicht mehr abgerissen. Ich habe also über 100 handschriftliche Briefe von ihm. Und das ist natürlich ein Schatz, den ich hier noch bei mir im Arbeitszimmer aufbewahre.
Genau, und ihr habt ja dann auch dieses Ensemble, freies Ensemble für intuitive Musik, so heißt es, genau, in Weimar. Und ihr habt letztes Jahr auch ein ganz tolles Buch rausgebracht, oder du, wo du alles mal so festgehalten hast, wie das so losging. Und da sind eben auch Briefe von dir und Karl-Heinz Stockhausen drinnen. Aber mir war gar nicht bewusst, dass ihr euch noch viel länger kennt, als es wahrscheinlich hier so in dem Buch losgegangen ist. Und dann, wie gesagt, habt ihr dieses Ensemble begründet und offensichtlich auch diese Musik in Weimar gespielt. Wie war das denn? Weil das ist doch wahrscheinlich auch Bombenschlag gewesen in der damaligen Zeit.
Ja, also wir haben diese Musik natürlich gespielt, um sie auch bekannt zu machen. Ja, und da gab es natürlich auch wiederum glückliche Fügungen, zum Beispiel, dass ich einen evangelischen Pfarrer in der Jakobskirche gut kannte. Der war auch im politischen Widerstand tätig und der hat also eine offene Plattform geboten, wo wir uns produzieren konnten. Wir haben erstmal so im weitesten Sinne versucht, ein Ensemble zu bilden, um neue Musik zu spielen, was in der damaligen Besetzung auch nicht so ganz einfach war. Das war also damals Klarinette, Bassklarinette mit Mario Peter, Violoncello, mein Bruder Matthias, dann Wigbert Schwabe, Live-Elektronik und ich selber Orgel, Harmonium, Klavier, Synthesizer. Also dieses Ensemble haben wir 1980 gegründet. Das erste Konzert war aber erst 1981. Und da sind wir dann eher zufällig, fast zwangsweise auch auf die intuitive Musik gestoßen, weil wir versucht haben, in einer Galerie in Erfurt, in der Galerie im Flur, ein Konzert zu geben, wo Bilder zur Musik von Stockhausen ausgestellt waren. Die stammten von dem Maler Werner Schubert-Deister aus Friedrichroda, und der hat selber Musik studiert, Kontrabass gespielt und hat dann bildende Kunst zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht nach einem Studium in Leipzig. Und er hat immer inspiriert von Musik Bilder gemalt. Also nicht nur Stockhausen, aber Stockhausen kam vor, und dann haben wir eine Finissage in dieser Galerie gestaltet, und da hat Matthias auch auf dem Cello Solo-Teile aus Tierkreis gespielt und so weiter und so fort. Wir hatten also verschiedene Solostücke, der Klarinettist aus Amur für Klarinette Solo, und dann haben wir drei Stücke intuitiver Musik ausgewählt, die wir früher uns auch schon mal, denen wir uns in einem Probenprozess schon mal angenähert hatten. Und das war dann ein Initialerlebnis, wie diese Musik in einer Galerie funktionierte. Die bestand aus einer leerstehenden Wohnung und einem langen Flur, da hingen die Bilder. Und zu unseren Füßen, bis auf einem Abstand von vielleicht 50 Zentimetern, saßen auf dem Fußboden zusammengedrängt die Zuhörer und rauchten alle Karo. Das war also die billigste Zigarettenmarke, sehr stark. So in westlichen Ländern nannte man die ähnliche Marke Gitan, also ohne Filter. Und damals wurde noch irrsinnig viel geraucht, auch in diesen oppositionellen Kreisen. Und das war also eine Luft im wahrsten Sinne Worte zum Schneiden. Ja, aber die Atmosphäre war hochgradig elektrifiziert oder elektrisiert. Also das war ein tolles Erlebnis für uns. Und da ist diese Musik unglaublich schön entstanden. Und das hat uns dann ermutigt, mehr in dieser Richtung zu arbeiten.
Also das erste Konzert noch so ein bisschen Zufall und da hattest du auch noch nicht so mit den Behörden zu tun, weil du hast mir dann auch erzählt, dass du manchmal auch vorsprechen musstest, was du dann da so machst, das auch irgendwie ganz gut hinbekommen hast. Da denke ich mir auch, da muss man doch super nervös sein, wenn man zu irgend so einem Minister oder irgendwie gehen muss. Und auch in dem Buch sind ja, hast du ja auch Originale, also die dann da abfotografiert sind, wo ja so Berichte von der Stasi sind, ne? Wer denn dieser Hinzenstern ist oder dass dann da auch mal sozusagen ein Spitzel auf einem Konzert war und der gibt dann einen Bericht wieder ab, wie das denn so war. Also du wurdest ja dann schon auch beobachtet. Was macht denn der da
Ja,
eigentlich?
also wenn ich das heute lese, muss ich ein bisschen schmunzeln. Also als ich in der Galerie vorsprach, da muss schon ein IM anwesend gewesen sein. Und ich sagte dann so, die Galeristin sagt, wir können ja noch eine Finissage machen. Und da sagte ich, ja, sehr, sehr gerne, ja. Und da sagte sie, aber das war die Gabriele Stötzer, übrigens ganz bekannte Künstlerin mittlerweile. Die Gabi sagte dann, ja, ist nicht ganz ungefährlich, bei uns aufzutreten, weil wir Stasi überwacht sind und so weiter. Und da habe ich gesagt, es interessiert mich überhaupt nicht. Und das wurde dann von Erfurt nach Weimar gemeldet und man bat um Informationen zu meiner Person. Und der Brief hat einen Eingangsstempel an dem Tag, 13. Februar 1900. 82, da fand das Konzert bereits statt. Also wir haben Meilenstiefeln überholt, also das Konzert fand statt, da haben die erst ihre Informationsanfrage abgesetzt. Und dann auch über das Konzert wurde berichtet. In einem dieser Texte steht auch, dass ich vom äußeren Aussehen her den Eindruck eines gesellschaftlichen Außenseiters hinterlassen hätte. Das hat mich also auch sehr erfreut, ja.
Genau. Und das, was du mir damals in Weimar erzählt hast, du hast erzählt, du musstest dann mal bei, ich weiß nicht, bei einem Minister oder irgendwo so richtig groß vorsprechen wegen der
Ja,
Konzertreihe, aber dann wurde das, glaube ich, ganz gut weitergeführt, aber.
das war viel später, das war 1988. Da hatte ich die ersten Tage neuer Musik in der Dorfkirche von Dehnstedt durchgeführt. Und da haben wir an 3 Tagen 22 Werke von Stockhausen aufgeführt. Da erklangen erstmalig alle elektroakustischen Werke, wie Gesang der Jünglinge, Telemusik und so weiter, Hymnen. Und das hat das Maß voll gemacht. Da wurde ich dann zum Hauptabteilungsleiter Musik ins DDR-Kulturministerium gebeten. Und dann sagte man zu mir, Sie gibt's doch eigentlich gar nicht. Sie sind weder im Komponistenverband noch in irgendeiner gesellschaftlichen Organisation. Sie existieren nicht. Und da habe ich gesagt, wenn ich nicht existieren würde, hätten Sie mich bestimmt nicht vorgeladen. Und da musste selbst der Dr. Bayer lächeln. Und dann hat sich das Gespräch aber relativ positiv entwickelt, und wie das Leben manchmal so spielt, ja. Und ich habe dann bei diesem Gespräch durchsetzen können, dass mein Kollege Hans Tutschko, der Live-Elektroniker, der aktuelle damals, dass der dann zu Stockhausen nach Den Haag fahren konnte, zu einem Konzertzyklus von 4 Wochen, um dort bei ihm auch Klangregie und andere Dinge studieren zu können, ja.
Oh. Und wann ist dann Stockhausen zum ersten Mal zu euch gekommen?
Das war natürlich nach dem Ende der DDR, aber doch relativ früh danach. 1992 hatten wir bei den Tagen Neuer Musik in Weimar das Thema Stockhausen in der Stadt der Klassiker. Und da ist er mit seinem Clan, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, angereist. Also mit Majella, der Pianistin, mit Markus, Trompete, Simon Synthesizer und dann Katinka Passwehr und Susie Stevens, die ich ja auch alle schon lange kannte. Und die eigentliche
Ich meine aber, ich
Aufgabe,
hätte im
ja?
Buch auch überflogen, dass der Markus Stockhausen schon auch in den
Ja,
80ern.
der Markus kam erstmals 1982 zu uns die Vorgeschichte ist, dass ich 1976 einen Aufenthaltspreis im Künstlerhaus Boswil gewonnen hatte. Den konnte ich nach langem, langem Kampf kurz vor Weihnachten 1976 antreten. Und da habe ich gleich Stockhausen in Kürten besucht. Und er hat mich eingeladen zu einem Konzertzyklus nach Belgien im Februar 1977. Und da habe ich sowohl in Brüssel, Reconnaissance de Musique Moderne, als auch in Liège bei Henri Pousseur wohnend, die Aufführung der Hymnen mit Solisten erlebt. Und da kam Markus als Zuhörer mit seinem Auto aus Köln angeflitzt. Da haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Und 1982 war er dann das erste Mal hier und dann jedes Jahr bis zum politischen Ende der DDR.
Genau. Was ich auch sehr bemerkenswert finde, den einen Brief auch handschriftlich, so hat man ja früher kommuniziert,
Ja.
von Karl-Heinz Stockhausen, dass er euch ja auch ja sozusagen alle Rechte, wie soll ich sagen, vergütungsfrei, also es sei denn, ihr habt einen Veranstalter, der es finanzieren kann, aber dass das keine Hürde sein muss, da jetzt noch irgendwelche Gebühren zu beraten. Das fand ich auch sehr, sehr großzügig, dass er euch so unterstützt hat.
Ja, also das war auch so ein typischer Versuch der Verhinderung. Ich bekam dann von der DDR GEMA, die hieß AWA, ein Schreiben. Wir müssten die Stockhausen-Aufführungen, die waren sehr zahlreich, bis zum Ende der DDR 125. Also das muss man erstmal nachmachen in der Diktatur. Und da haben sie gesagt, sie müssen jetzt die Tantiemen in D-Mark zahlen, sonst können sie das nicht mehr machen. Das habe ich den Stockhausen sofort geschickt und dann kam diese Erklärung, sozusagen ein Freibrief für die Urheberrechte seiner Musik, ja.
Das ist toll, dass das geht. Ich glaube, dass die GEMA das heutzutage nicht mehr dulden würde.
Ja, aber gegenüber einer Diktatur vielleicht doch, ja.
Ja, interessant, dass es dann da auch Vorteile geben kann.
Naja,
Genau.
in Anführungsstrichen, ja.
Gibt es denn aus der Zeit bis dann, wir sprechen dann auch noch über die Wende, aber die Zeit vor der Wende, irgendwas, was du noch ergänzen möchtest oder wo du sagst, das war sehr eindrücklich für dich.
Ach ja, ich kann ja unendlich viele Geschichten erzählen, aber ich stelle oft bei solchen Gesprächen vor, dass ich immer in der Anfangsphase stecken bleibe und dann ist die Zeit schon vorbei. Also machen wir mal lieber frohen Mutes weiter. Ja, muss jetzt
Okay.
nicht
Aber ich
noch was.
diese Phase super spannend finde, eben auch, weil ich glaube, da wissen oft Leute gar nicht immer so viel und wie gesagt, mich berührt es auch persönlich sehr.
Ja, ich verstehe das gut, ja. Aber es gibt so eine Art Nischenkultur. Und das ist schon interessant. Und wenn man die selber erfahren hat und dann sagen einem Musikstudenten, man kann ja heute nicht mehr seine freie Meinung äußern, dann kann ich nur sagen, ich empfehle euch mal ein Jahr DDR und dann sagt ihr nicht mehr so einen Satz. Ja, also das war ja teilweise auch gefährlich. Man konnte ja auch ja, bis ins Gefängnis kommen, wenn man sich zu ungeschickt verhalten hat. Und ich habe natürlich das immer vermieden, also das bis zum Exzess zu betreiben. Aber die Linie wurde immer höher. Und wir haben ja dann auch am Ende der DDR-Geschichte haben wir ja auch sogar im Republikpalast, im Theater im Palast gespielt. Das war ja auch so eine Bühne, wo manches möglich war. Und wir haben uns also auch hochgearbeitet in staatlichen Konzertreihen in Dresden, in Leipzig und so weiter. Aber das hat lange gedauert. Und dann in der Endphase war vieles auch lockerer als in den 70er Jahren. Da war wirklich alles ganz hart. Ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel 1974 bin ich nach Ost-Berlin gefahren. Da war eine Ausstellung zum 100. Geburtstag von Arnold Schönberg in der Ost-Berliner Akademie der Künste. Und das war quasi das Datum, zu dem Schönberg als Komponist rehabilitiert war, als ernstzunehmender zeitgenössischer Komponist 1974. Da wurden quasi alle Verbote und Bedenken fallen gelassen. Und das war mir auch wert, das extra nach Berlin zu fahren. Und da habe ich auch Luigi Nono gesehen und seine Frau Nuria etc. etc. Ich hatte natürlich auch viel Kontakt mit DDR-Komponisten. Also ich habe nicht nur nach Westen geguckt. Ich war auch ganz früher Teilnehmer des GERA-Ferienkurses für zeitgenössische Musik, der auch eine gewisse Öffnung in der Provinz dargestellt hat. Ich war eng befreundet mit Paul-Heinz Dittrich, der dann auch Kurse für junge Komponisten gegeben hat. Und als es uns das wieder ein bisschen zu ideologisch wurde vom Veranstalter her, dann haben wir die einmal auch bei Helmut Zapf in seinem Elternhaus in Rauschen gesäß in Thüringen durchgeführt und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele kleine Geschichten. Aber die Impulse, die damals gesetzt wurden, die haben wir dann auch weitergeführt. Ein wichtiges Thema ist dabei natürlich auch das Bauhauserbe, das in der DDR auch sehr stiefmütterlich lange Zeit behandelt worden ist, abgesehen von ein paar wissenschaftlichen Tagungen, wo noch lebende Bauhäusler auftraten. Aber wir haben dann 1988 auch auf der Bühne im Bauhaus Dessau eine Erstbespielung gemacht mit einem Bauhaus geprägten Programm, denn diese Bühne wurde lange Zeit in der DDR nur für Operetten und Tingeltangel-Aufführungen genutzt. Und wir haben dann ein Projekt gemacht, Klangfarbe, Bewegung. Da ging es sehr stark um das Thema Bewegung in der bildenden Kunst, also eine Projektion, eine Tänzerin und Ensemble. Das knüpfte an Traditionslinien aus der Bauhauswoche 1923 an. Und das haben wir dort aufgeführt und hatten dann auch sehr viel Kontakte zu dem Bauhäusler Kurt Schmidt aus Gera, der auch so eine typische Diktaturgeschichte hatte, 1938 in der Ausstellung Entartete Kunst und ab 1950 Ausschluss aus dem Künstlerverband der DDR wegen formalistischer Tendenzen. Ja, den haben wir gut gekannt und der ist dann erst 1981 zum Ehrenmitglied des Verbandes Bildender Künstler der DDR ernannt worden, um diese große Peinlichkeit zu vertuschen. Ja, also da hängen auch viele traurige Schicksale dran. Und wenn ich das jetzt so locker erzähle, es war nicht immer ganz so einfach. Ja.
Ja, ich fand es sehr spannend, wie du sagst, dass es kam ja auch so, wenn man das einmal gewohnt ist, weil ihr wart ja quasi ständig unter Beobachtung. Und wenn man da trotzdem, sage ich, irgendwie lebensfähig ist und irgendwie sein Ding machen kann, ich meine, wir sind ja dadurch, dass wir mit diesen Medien so vernetzt sind oder was weiß ich, was das Handy schon, keine Ahnung, abhört oder wie das alles vernetzt ist, ne? Dass ja die Suchmaschine weiß, was ich da mache, obwohl ich jetzt irgendwann auch die Suchmaschine gewechselt habe. Ich hoffe, dass das was bringt. Aber da sind ja gewisse Tendenzen auch da. Also wir sind ja für
Ja,
manche Leute auch sehr gläsern
ja,
und da habe ich mich
ich
auch manchmal gefragt, wie gehen wir damit dauerhaft um? Weil ich finde
ja,
es eigentlich
ich
nicht schön,
verfolge das
dass.
auch mit großer Sorge, obwohl ich immer sage, eigentlich habe ich nichts zu verbergen. Wer sich da auf meinem Handy für neue Musik interessiert, der kann gerne alles mitschneiden. Mir völlig egal. Aber das Problem an sich ist mir auch sehr bewusst. Und ich will natürlich auch nicht sagen, wir durften gar nichts machen. Im Gegenteil, ich will sagen, wir haben immer Wege gesucht, dass wir was machen können. Und wenn dann solche Stasi-Ideologen oder Idioten da im Publikum saßen, mein Gott, das hat uns eigentlich nicht wirklich interessiert. Also wir haben uns jetzt nicht bedroht gefühlt, sondern wir waren eigentlich immer sehr optimistisch geprägt, ja, aber dem Markus hat man mal an der Grenze auch die Trompete weggenommen. Und dann war das nicht so lustig. Ja, dann hieß es, Sie haben ja keine Auftrittsgenehmigung in der DDR, was wollen Sie hier mit Ihrer Trompete? Und er hat dann so ganz naiv gesagt, ja, ich will mit meinen Freunden musizieren. Und da haben sie gesagt, ja, ohne Genehmigung geht das nicht und haben die Trompeten einbehalten. Ja, und dann hatten wir große Mühe, die freizukriegen. Aber wir haben es geschafft. Und er wurde dann durfte dann nochmal an die Grenze fahren, die wieder abholen. Aber wir hatten keine Probenzeit mehr. Also viele kleine dramatische Geschichten hat es da gegeben.
Genau, den Helmut Zapf kenne ich ja auch sehr gut. Das fand ich auch sehr
Ja,
schön, da lauter Bilder auch von ihm zu sehen.
wir waren durch die Kirchenmusikschule schon verbunden und waren da die beiden sozusagen Neutöner am Start. Ja, und er kam eigentlich auch mehr von der traditionellen Musik und hat sich dann aber ganz schnell auch mitziehen lassen und war dann auch mit in Gera und so weiter und so fort.
Und das mit Bauhaus fand ich gerade auch spannend, dass das früher so. Ja, so ein bisschen zur Seite geschoben wurde und in den letzten Jahren ist das ja
sehr groß geworden und auch sehr viel mehr gewertschätzt. Und es gibt ja so viele Ausstellungen und also es hat ja irgendwie so einen Hype auch ein bisschen erlebt. Aber
Ja,
da wart ihr
unbedingt.
Vorreiter.
Ja, und da gibt es also auch noch ganz, ganz viele Themen, die dranhängen. Ich bin ja auch Initiator der Dada-Dekade 2012, 2022 gewesen, wo wir den 100. Jahrestag eines Kongresses vorbereitet haben, zu dem sich die Dadaisten und Konstruktivisten aus ganz Europa in Weimar getroffen haben. Und ich habe gesagt, wenn sich einmal die Moderne Europas in Weimar gleichzeitig versammelt, dann müssen wir dieses Jubiläum groß feiern. Und wir haben dann diese Dekade ausgerufen. Das Dadaistische war, dass die 11 Jahre gedauert hat. Und hatten dann immer Themenjahre, wie bei der Luther-Dekade. Ja. Und dann haben wir diese Themenjahre immer stringent auch verbunden mit Orten wie Jena, Gotha, wo die Dadaisten auch waren. Hanna Höch kommt aus Gotha. Ich bin sehr lokalpatriotisch. Und dann haben wir das alles so abgearbeitet. Und als Auftrittsform gibt es heute noch die Dadamente als Performance der Künste.
Wo kommen dir überhaupt die vielen Ideen her? Du bist ja, das sprudelt ja förmlich über, was du da alles gemacht hast.
Ja, ich habe bei dem Verfassen des Buches selber gestaunt und habe gesagt, wann hast du denn das eigentlich alles geschafft? Denn ich hatte auch noch eine bürgerliche Tätigkeit als Redakteur, wenn auch nur eine halbe Stelle, aber ich musste ja von irgendwas leben und von neuer Musik zu leben, kannst du dir sicher auch ein Lied von singen, ist nicht so ganz einfach. Ja, und dann weder in Ost noch West. Aber ich glaube, der Druck hat es vielleicht auch gemacht und die Ideen alle abzuarbeiten war gar nicht so leicht. Es gibt schon wieder ganz, ganz viele neue Ideen und ich versuche noch lange frisch zu bleiben, dass wir das weiter fortsetzen können. Das Ensemble gibt es ja jetzt schon 45 Jahre und ich muss da auch ein großes Loblied auf Hans Tutschko singen, der als 16-Jähriger zu uns kam mit leuchtenden Augen in der Aufführung und den ich dann so einen kleinen EMS-Synthesizer ausgeliehen habe und der kam nach 2 Tagen zurück und hat den vollständig beherrscht. Und ich dachte, was ist denn das für ein Knabe? Und habe den sofort nicht mehr losgelassen. Der wollte eigentlich Schauspieler werden, hat auch Schauspielstudium begonnen, aber ist dann nach 2 Jahren doch bei der Musik gelandet. Ich habe gesagt, rede ihm das nicht aus, das muss von innen kommen und es kam von innen. Und jetzt ist er schon über 20 Jahre ein Harvard-Professor und wir haben über all die Entfernungen, all die Jahre immer guten Kontakt gehalten und er ist hiermit auch zum treuesten Mitglied des Ensembles ernannt.
Das ist super, ja. Ich habe ihn ja auch mal kennengelernt. Tatsächlich in Harvard habe ich mal singen
Ja.
dürfen und habe auch erlebt, was die da, also unglaubliche Elektronik und was die da aufgefahren haben. Also es war sehr, sehr beeindruckend und auch was er da den Studierenden beigebracht hat. Wie war das dann für dich oder für eben eure Musikszene, als es dann zur Wende kam? Was hat sich dann verändert?
Ja, also wir haben die Freiheit natürlich mit offenen Armen aufgenommen und hatten es geschafft, im August 1989, also noch in der DDR, haben wir es geschafft, erstmalig als Ensemble gemeinsam in den Westen zu fahren. Auch von langer Hand vorbereitet mit meinem Freund Martin Haselböck, dem Organisten. Und der hat uns zum Musiksommer nach Wien eingeladen, in seine große Augustinerkirche. Und da haben wir erstmalig als Ensemble zusammen gespielt, während die Botschaftsflüchtlinge, die über die ungarische Grenze nach Österreich gekommen waren, sich da zu Tausenden an der deutschen Botschaft versammelten, kamen wir mit einem gültigen DDR-Visum in Wien an und haben dort das Konzert gemacht. Da hatte ich dann für den November schon eine Reihe von Konzerten mit Markus Stockhausen in Westdeutschland vorbereitet. Das war also in Kassel, in Bonn, in Stuttgart, in Bremen, Köln und in der Anthroposophischen Hochschule in Alfter. Und da kam dann Stockhausen mit seinen beiden Grazien Katinka und Susi ins Konzert und da haben wir erstmalig live vor ihm gespielt.
Und dann gab es einfach noch viel mehr Möglichkeiten oder war es dann schwieriger
Ja,
oder gab es
also
auch mehr finanzielle Unterstützung oder wie war das dann
die
nach
finanzielle
dieser
Unterstützung
Wende?
gab es eigentlich erst nicht. Also das Festival ging ja seit 1988 Tage neuer Musik. Das war dreimal in der Dorfkirche in Dehnstedt und dann Nach der Friedlichen Revolution konnten wir das Festival dann direkt in Weimar durchführen, auch immer mit thematischen Schwerpunkten. Das gehört so ein bisschen zu meinem Ansatzpunkt. Also nicht so ein Gemischtwarenladen neuer Musik, das mag ich nicht so. Und wir haben immer Schwerpunkte gesetzt. Also das Festival ging weiter, hatte nur eine freiere Basis. Ich habe dann natürlich versucht, an neue Geldgeber ranzukommen. Und dann war es auch sehr schön, die DDR, wie ich sagte, ging bis Anfang Oktober 1990 und im September 1990, also noch zu DDR-Zeiten, hatten wir einen Sponsor in der Schweiz, der uns für 4 Tage ein Tonstudio in Winterthur zur Verfügung gestellt hat. Und da haben wir Aufnahmen mit Markus Stockhausen gemacht. Und ich hatte dann hier in meinem Studio zu Hause so ein Kassettendoppeldeck, wo ich damals noch diese Kassetten kopiert und verschickt habe. Kann man sich heute so lange her, ist schon wieder Geschichte. Und mit diesen super Aufnahmen, also in höchster Qualität, habe ich mich auch beim Goethe-Institut in München beworben. Und das war eine kluge Entscheidung, oder da hatte ich die richtige Nase. Dann hat der Musikreferent Jürgen Drews uns zurückgerufen und hat gesagt, also ich habe mir Ihre Aufnahme angehört, ich finde es sehr interessant und ich werde es der Kommission empfehlen. Das war also sozusagen die erste Hürde. Und dann später teilte er uns mit, dass auch die Kommission das gut gefunden hat für eine Auslandsbeschickung. Und dazwischen kam noch eine nette Geschichte, weil er erstmalig das Programm gestalten sollte zur Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar. Goethe-Institut verlieh ihre Medaillen erstmalig im Weimarer Schloss. Und da hatte der Drews die Idee, er wollte eine archetypisch thüringische Musik haben. Und hat mich damit erstmal am Telefon ein bisschen verrückt gemacht und sagte, ja, es geht um die Hirtensignale. Wenn die Schäfer ihre Herde raustreiben auf die Weide, dann haben die für jede Kuh oder für jedes Schaf ein bestimmtes Rufhornsignal. Und dann wissen die, sie müssen jetzt loslaufen. Und dann lernen Sie mal so einen Kuhhirten kennen. Ich war erstmal, dachte, wie mache ich denn das jetzt ja? Und habe schon gegrübelt, dann klingelte wieder das Telefon, einen Tag später. Dann sagte er, der Kuhhirt heißt Karl Hellmann und kommt aus Tabarz, Schwimmbadweg 2, fahren Sie hin. Bin ich hingefahren, da saß die ganze Family auf dem Sofa bei Kaffee und Kuchen und die hatten so ein Folklore-Ensemble. Die dachten, ich wollte jetzt so eine Folklore-Nummer einkaufen, aber ich wollte ja nur die archetypischen Urtöne Hirten haben und die haben mich angeguckt, als ob ich da nicht alle Tassen im Schrank hätte. Und ich habe das immer wieder versucht zu erläutern. Und dann sagte der Opa, also gut, ich mach's. Aber unter einer Bedingung, dass mein Enkel mitkommt, dem bringe ich die Signale gerade bei. Und da habe ich zu ihm gesagt, sage ich Ihnen selbstherrlich gleich zu, denn besser kann es ja gar nicht sein. Also Tradition und ein neuer Traditionsträger in einer Gruppe, das ist ja ideal. Und dann kamen die einen Tag eher angereist. Der Hans Tutschke hat die Signale alle schon mal gesampelt, die Hirtensignale aufgezeichnet, also sozusagen als Soundscapes benutzt. Und bei der Festveranstaltung zogen die weißen Bläser in ihrer Tracht und mit ihren Signalhörnern ein, spielten das und dann begann der Festakt. Und zum Schluss hat dann EFIM über diese ganz tonalen Motive improvisiert. Und da war der Musikreferent Drews sehr glücklich drüber, hat ihm sehr gefallen und hat gesagt, ich kann Ihnen jetzt zusagen, ich werde Sie vorsehen für eine Tournee Hispano-Nord, also von La Paz bis nach Mexico City, glaube ich, durch 7 Länder Südamerikas. Und das war also natürlich ein Sechser im Lotto, den wir da uns erspielt hatten. Und diese Tournee fand dann auch 1993 statt. Und das war bis heute die schönste Tournee, die wir je hatten, weil wir 6 Wochen am Stück immer zusammen waren, ohne uns um irgendetwas sorgen zu müssen. Immer in angenehmen Hotels, nette Institutsleiter und Leiterinnen, die uns auch die Landschaft, die Gegend gezeigt haben. Am längsten waren wir in Bolivien, bis am Titicacasee mit dem Jeep unterwegs und so weiter, haben auch viele Initiativen kennengelernt. Und da kann ich wirklich nur ein großes Loblied auf das Goethe-Institut singen, die wirklich in der Lage sind, auch Kontakte von den eingeladenen Musikern mit der interessanten Szene vor Ort herzustellen. Und ich habe dann nie so viele interessante Leute auf einmal kennengelernt wie auf dieser Konzertreise. Das ging dann munter weiter. 1997 waren wir dann in Südostasien und dann gab es viele Einzelgastspiele auch in Europa noch.
Wow, ist ja richtig große Reisen, aber wahrscheinlich auch in dem Festival, was du da gemacht hast, hast du dann auch schon angefangen, Leute von außerhalb quasi einzuladen, die vorher nicht kommen durften?
Ja, natürlich. Also wir haben sehr, sehr viel internationale Gäste gehabt und wenn es möglich war, haben wir auch irgendwelche nationalen Kulturinstitute mit eingeschaltet, damit die Finanzierung mit übernehmen. So, die Hauptförderer waren am Anfang der Deutsche Musikrat, also das Konzert des Deutschen Musikrats, aber dann eben auch damals noch die Stiftung Kulturfonds in Ost-Berlin, die wurde dann aufgelöst. Und dann gab es die Thüringer Kulturstiftung, das Thüringer Kulturministerium und dann die Stadt Weimar natürlich auch mit einem eher bescheidenen Betrag, aber doch. Und da hat sich das so zusammengefügt. Aber wir hatten nie ein Riesenbudget, aber haben mit dem Geld unheimlich viel auf den Weg gebracht. Immerhin 33 Festivals. 1921 habe ich gesagt, es reicht.
Und wie bist du jetzt dazu gekommen, dieses schöne Buch, was man, das kann man dann bei euch auch erwerben oder so, das können wir ja auch in die Shownotes packen. Also ich finde es super spannend in sehr vielerlei Hinsicht, aber das hast du ganz alleine gemacht oder wie ist es zu diesem Buch gekommen?
Ja, also das war in die Pandemie, da hatte ich mal Zeit für sowas. Da habe ich gesagt, jetzt könnte man ja, das Festival ist ein einziges Mal 2020 ausgefallen. Und da hatten wir das Geld schon bewilligt von der Stadt Weimar, das waren 2000 Euro. Und da habe ich gesagt, können wir die nicht als Basis nehmen für ein neues Projekt, eine Dokumentation der Ensemblegeschichte. Und da hat die Kulturamtsleiterin auch ja gesagt. Und dann habe ich weitere Mittel akquiriert, aber es ist in einem sehr schmalen Budget entstanden, wo wir jeder persönlich noch ein bisschen was draufgelegt haben. Und es gibt auch noch eine Auflage von 300 Stück, aber es gibt noch genug in meiner Küche verpackt. Also man kann das bei mir direkt am besten bestellen, kostet 44 Euro plus Versandkosten, ist aber wirklich A4-Format und hat 256 Seiten mit über 300 Abbildungen und eben auch sehr viele Faksimiles, aber auch Stasi-Berichte, ist auch ganz spannend zu lesen. Man kann auch jedes Kapitel für sich alleine lesen, ohne das gesamte Buch durchlesen zu müssen. Also ist thematisch gegliedert in Schwerpunkte. Es gibt drei Stockhausen-Kapitel. Es gibt aber auch diese Zusammenarbeit mit dem Bauhäusler Kurt Schmidt etc., Tanztheater, Parkmusiken und so weiter und so fort.
Ja, ich finde es richtig gut. Also von mir wäre es auf jeden Fall eine Empfehlung. Da sprechen wir ab, was wir in die Shownotes packen dazu. Und wenn du jetzt so ein bisschen noch zurückblickst von heute oder auch in Bezug auf dieses Buch, was wäre noch so bis heute irgendein Highlight, was du erwähnen möchtest? Oder irgendwas, was ihr nochmal, oder irgendwas, wo nochmal eine Herausforderung kam, die ihr besonders gut überwunden habt?
Ja, also Herausforderungen waren immer eine Sache, die uns vorangetrieben hat. Also der Musikreferent vom Goethe-Institut rief mich dann an und sagte, ja, am Ende der Tournee in Mexico City, da gibt es ein Festival Musica Visualis und da gibt es inmitten eines Lavafeldes ein Open Air. Haben Sie Lust, da zu spielen? Und da habe ich erst mal ein bisschen geschluckt. Neue Musik auf dem Open Air, wo Tausende von Leuten sind, dachte ich, schwierig. Und da sagte er, aber die werden sich wundern. Also der hatte uns schon Mut gemacht, gesagt, die Südamerikaner haben eine riesige Fantasie und ein sehr weites Herz, um neue Musik aufzunehmen. Die haben nicht so ein Schubladendenken wie die Deutschen vor allem. Und sagt, die Fantasie macht da einiges möglich. Und dann habe ich ja erstmal meinen Vertrauten Hans Tutschke gefragt, was meinst du denn? Und ich war damals auch noch im Krankenhaus und dann sind wir immer so in Ausgehklamotten um das Gebäude gelaufen und dann haben wir zum Schluss gesagt, ja, wir machen's. Und dann war der sehr erfreut und dann auf der sechswöchigen Tournee haben wir immer überlegt, was machen wir denn da? Und Mexiko hat sich schon gemeldet fürs Programmheft und fürs Festivalprogrammheft und so. Und dann haben wir uns auf der Reise entschlossen, ein Stück über die vier Elemente zu machen. Und das war ein echter Wurf, weil das klingt wie komponiert. Also weil wir so gut aufeinander eingespielt waren, wir hatten dann so eine Assoziationskette von Worten, die wir jedem Element zugeordnet haben. Wir hatten nur festgelegt, welches Instrument bei jedem Element beginnt. Und das hat 100% funktioniert bei Vollmond 22 Uhr in so einem Lavafeld. Und das war also so ein ganz, ganz herausragendes Erlebnis, was wir hatten. Aber wir hatten auch sehr beglückende Tanztheatererlebnisse. Zum Beispiel ein Programm, da hat Hans dann auch weiter experimentiert mit sensorempfindlichen Bodenmatten. Das heißt, es gab eine Hauptbühne und zwei Nebenbühnen und diese Nebenbühnen waren mit Sensoren ausgestattet, wo die Tänzer Klänge tanzen konnten. Die wussten genau, welcher Klang kommt. Zum Beispiel ein wieherndes Pferd, ja. Und dann konnte der andere Tänzer aber noch die Bewegung der Klänge im Raum steuern. Und da gab es eine Rundumbeschallung, da kamen auch die Klänge unter dem Publikum, sozusagen durch die Füße nach oben. Und natürlich oben und ums Publikum, also Schallung von allen Himmelsrichtungen. Und das haben wir dreimal gemacht. Und der Choreograf Joachim Schlömer hat dazu eine Dramaturgie entwickelt in 3 Tagen. Wir arbeiten ja sehr gerne knapp. Das erhöht nochmal das Gespanntsein. Und das Stück hieß erstmal Imaginäre Räume im Blick auf die Akustik. Und dann gab es eine Tanzszene, wo eine Tänzerin an ihrem Fuß ein Geschenk, so eine Geschenkverpackung hängen hat. Und diese Szene hieß Geschenk am Fuß. Und so haben wir dann das ganze Stück genannt. Geschenk am Fuß oder imaginäre Räume. Das war ein Riesenerfolg, beim Kunstfest in Weimar.
Wow, absolut großartig. Ich nehme dich ja jetzt auch als eine Person wahr, die, wie gesagt, sehr kreativ ist, sehr viele Ideen hat. Offensichtlich wird auch noch einiges kommen. Teilweise auch natürlich sehr fleißig. Also ich meine, so ein Buch zu erstellen oder auch immer wieder so Konzerte zu kuratieren und durchzuführen. Das ist ja sehr, sehr viel Arbeit. Und du scheinst auch irgendwie so ein Vertrauen zu haben. Und ich frage ja immer auch gerne, was es, und da, weil wir auch junge Hörer haben, die sowas auch spannend finden, was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dieser Musikwelt? Wie gelingt dir das? War das dann immer leicht für dich? Oder was können wir da Leuten noch mitgeben, die da vielleicht ein bisschen mehr mit strugglen?
Also ich finde es wirklich gut, nicht zu zurückhaltend zu sein, sondern auch Mut zur Sache zu haben. Und insofern bin ich im Moment gerade ganz bewegt. Hier gibt es eine ganz großartige Akkordeonklasse in Weimar mit herausragend großartigen Absolventen. Die können wirklich alles spielen und lieben alle die neue Musik, was sie auch ihrer Lehrerin Claudia Huder mit zu verdanken haben. Und die Freude, die die ausstrahlen und aber auch mit denen zusammen zu improvisieren. Ich habe an der Liszt-Orgel, wo ich ja auch seit 45 Jahren an der Orgel spiele, die Franz Liszt gespielt und geschätzt hat. Und die habe ich mit einer Winddrossel noch ausstatten lassen. Und da habe ich jetzt diese Orgelkonzertreihe, aber ich habe ein neues Format. Neue Reihe außer der Reihe heißt die. Und da lade ich auch jetzt ab, unabhängig von Finanzierung, einfach Freunde, Musiker ein zur freien Improvisation. Das Format funktioniert sehr gut. Also das erste Konzert mit dem Akkordeonisten Mihai Kunecki, der kommt aus Moldau, Absolventin hier in Weimar, Master-Absolvent, kann man ruhig mal sagen. Der hat mit uns da so ein Improvisationskonzert gemacht. Mein Bruder Matthias am Violoncello, ich an der Liszt-Orgel und Mihai am Akkordeon. Das gibt es auch bei YouTube zu hören. Also, und jetzt geht das weiter und wir finden immer neue Partner, auch ein türkischer Posaunist und. Also das wird dieses Jahr noch sehr, sehr spannend werden. Aber auch der Kontakt zu jungen Leuten, hier auch zur Galerie Eigenheim, die sind alle so über 30 Jahre jünger. Da bin ich auch, habe ich ein eigenes Harmonium stehen und das hält auch jung. Also auch mein Bruder und ich, wir haben uns gerade unterhalten. Ich sage, wir müssen weiter so viele nette junge Leute treffen. Das hält uns auch selber jung. Ja, und ich musste einmal zur Kur nach einer schweren Herzoperation. Und da war für mich das leibhaftiger Hospitalismus, wo meine ganzen Altersgenossen alle da saßen, wie Kreise da saßen. Ich fühlte mich total unwohl, war froh, dass ich wieder weg konnte. Also ich versuche mich noch ein bisschen frisch zu halten, ja.
Ja. Neue Musik hält, glaube ich, sehr lebendig, weil es ja immer so viel Überraschung gibt,
Ja, und was
Unerwartetes
bei
oder.
uns auch hinzukommt, ist auch oft viel Humor. Also ich hatte ja auch so ein Projekt, avantgardistische Hausmusik als avantgardistische Hausgerätemusik, die ich hier mit dem Lokalradio gestaltet habe. Da gab es auch ein Format bei Anruf Konzert. Und da habe ich mit den Leuten auch geübt, immer eine Stunde nach Beendigung, eine Stunde nach Beginn der Nachtruhe, also um 23 Uhr, habe ich dann am Mikrofon gesessen und habe gesagt, heute probieren wir mal alle Küchengeräte aus, also Mixer oder dann Haushaltsgeräte, Staubsauger oder Rasierapparat und so weiter. Und habe dann immer so kleine Modelle gebaut und auch Stücke komponiert, bei der Sendung im Papierformat, war der Titel eines Stückes Solo für einen gefütterten Briefumschlag mit Knick hinten. Und wenn man da so einen großen gefütterten Briefumschlag mal bewegt vom Mikrofon und dann nach hinten knickt, dann kommen dann plötzlich Töne zustande. Ja. Und das habe ich dann immer so am Mikrofon zelebriert und da haben auch Leute angerufen und dann haben wir einmal im Neuen Museum und einmal in der Jakobskirche auch so eine Schaltung gemacht, wo das dann live war, wo die Leute dann mit Telefon sich ins Konzert einwählen konnten und wir haben dann mit denen gemeinsam improvisiert. Es gab aber mal eine bisschen Flaute von 25 Minuten, wo niemand angerufen hat. Aber das gehört auch zu live dazu. Dann haben wir so ein bisschen orientierungslos als Gruppe wartend hingedümpelt.
Das
Musik braucht
stimmt.
ja auch mal eine Richtung. Jeder Ton muss sich ja wohin entfalten, ja.
Genau. Also es scheint so auch, dass die jungen Menschen, die da mit dir arbeiten dürfen, ich glaube, dass die da auch viel mitnehmen können von deiner großen Erfahrung. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr für dieses Gespräch, wo wir so ein paar Themen berührt haben. Wie gesagt, ich finde das Buch klasse. Und was ich immer auch frage, und das ist meine letzte Frage heute an dich, ist nochmal abschließend, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Ja, immer neugierig zu bleiben und neugierig zu sein. Also aufgeschlossen für das Neue, aber auch nicht zu viel Skepsis zu haben, wenn das zunächst vielleicht nicht in den Mainstream passt, aber doch eine gewisse Originalität hat. Denn Originalität setzt sich meistens durch.
Das glaube ich auch. Vielen Dank, lieber Michael. Und
Sehr
ja,
gerne.
vielleicht sehen wir uns
Naja, das 10-Jährige müssen wir demnächst feiern, ne?
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.